D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und darin reisen wir und versuchen, ein bestimmtes Land mal zu verstehen. Das Land, in dem Bayern München gern auch mal ein Testspiel macht. Millionäre sind eben gerne unter sich. Das Land, das jetzt keine Waffen mehr von uns bekommen soll, dessen Öl wir aber doch recht gerne nehmen. Das Land, das Zentrum des Islam ist, mit der Kaaba in Mekka, wo viele Menschen jährlich friedlichst hinpilgern. Und das Land, das auch unter anderem seinen neuen König, auch unter ihm Menschen hinrichtet. Einfach enthauptet. Saudi-Arabien. Sand im Getriebe. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und freue mich darauf, nicht nur über Saudi-Arabien zu sprechen, sondern mit Menschen, die dort leben, wie zum Beispiel Sena.
Ich wohne hier in Riad, Saudi-Arabien.
D-Radio Wissen.
Saudi-Arabien. Sand im Getriebe. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Das ist tatsächlich eine sehr junge Gesellschaft. Wiki sagt, fast 2/3 der saudischen Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre. Durchschnitt bei Frauen ist etwas über 19 Jahre. Und da passt fast exakt Sena Haddad mit rein. Sie lebt in der Hauptstadt Riad und spricht sogar Deutsch.
Mein Name ist Sena Haddad. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Syrien und ich wohne hier in Riad, Saudi-Arabien. Ich war hier geboren. Und ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte.
Deswegen nimmt sie zurzeit Deutschkurse am Goethe-Institut in Riad. Das macht sie im ersten Jahr. Und als wir heute Nachmittag miteinander gesprochen haben, haben wir uns deshalb dazu entschieden, ab da auf Englisch weiterzusprechen. Und Sena hat uns erstmal erzählt, dass gerade bei ihr großer Umbruch angesagt ist.
I'm still not enrolled in any university. I graduated last year from high school. And this year I'm just taking the German courses and the Goethe-Institut.
Also sie sagt, dass sie letztes Jahr Abi gemacht hat, dass sie noch an keiner Universität studiert und jetzt momentan einfach die Zeit so ein bisschen nutzt, um Deutschkurse zu absolvieren und dann nächstes Jahr mit dem Studium zu beginnen. So when you take German classes at the moment, like every week, how is your daily life going on in Riyadh?
Usually I hang out with my friends more often in the weekends because I have no school, so I spend the night watching movies, so I sleep very late, so eventually, I wake up late. I go either to have breakfast with my friends outside or go shopping. And if I have anything to study for the course, of course I do. And then I spend approximately 3 hours and 15 minutes in the course. So mostly the activities I do are on the weekends. For example, I hang out with my friends. We go bowling or shopping more in the weekends more than in the weekdays.
Also sie sagt, dass das meiste von ihrem sozialen Leben eben am Wochenende stattfindet, dass sie da viel mit Freunden unterwegs ist, dass sie aber die Abende unter der Woche eben auch nutzt, um zum Beispiel einfach Fernsehen zu gucken oder Filme. Das bedeutet, dass es dann eben am nächsten Morgen auch mal etwas länger dauern kann mit dem Ausschlafen und dass am Wochenende eben Zeit für die Freunde ist, um dann ganz normal einkaufen zu gehen oder Bowling zu gehen. Und das ist so der normale Wochenablauf und mehr als 3 Stunden muss sie eben auch jede Woche dann in den Deutschkurs am Goethe-Institut investieren. So for me, that sounds more or less like a... Well, typical, normal social life. Is that true or are there any limits you feel?
No, of course it's limited here because first of all, we're not allowed to drive cars. So this is a very, very bad thing because if we don't have a driver or if, for example, if our dad or elder brother isn't free to drop us anywhere, so we can't go. And it's rarely women go by walking. So... it's very difficult. So, and even we can't go out to the coffee shops that are outdoors. They're all enclosed. So the only 2 places that we can go out and actually we're mixed over there are the compounds, coffee shops and compounds. Of course, you know that we wear this black gown, the abayas. So in the compound, and we're not allowed to go out without putting those abayas on. But in the compound, you know, we're allowed to wear whatever we want and we can meet with whoever we want over there. And also we can go to places in the hotels. There are places where we can play bowling and so on.
Also sie sagt, es ist vor allen Dingen eben für die Frauen gar nicht so ein normales Leben. Das erste Problem ist mal, dass Frauen einfach keine Autos fahren dürfen. Und das bedeutet auch, wenn sie keinen Fahrer haben, wie eben Väter oder Brüder oder Cousins, die sie irgendwo absetzen und hinbringen, dann kommen sie eben nirgendwo hin, auch weil Frauen einfach nicht laufen in der Öffentlichkeit. Und sie sagt eben, damit bleibt nicht viel übrig. Also es gibt so gewisse Orte, wo man sich dann indoor treffen kann, zum Beispiel im Coffeeshop. Und wenn sie nach draußen gehen wollen, müssen sie sich eben auch speziell anziehen. Das ist die Abaya. Das ist ein traditionelles muslimisches Übergewand. Das geht vom Hals eben bis zu den Füßen und muss von Frauen in der Öffentlichkeit getragen werden, in schwarz, damit eben alles entsprechend verhüllt ist. Is it different for men? Can they move freely around?
Men usually aren't allowed to wear shorts shorter than their knees, but usually, yeah, they can wear anything they like, except this shorts above their knees. But yeah, we are the ones who are obliged to wear the abayas. The men aren't obliged to wear this thobe, we call it, the white gown that the Saudi men wear. They aren't obliged to wear it. But we women, we are obliged to wear this black gown, abaya.
Also sie sagt ganz klar, die Männer können natürlich keine ganz kurzen Hosen tragen, aber es ist auch nicht ganz so streng, dass die Männer jetzt diesen weißen Umhang, den man so von Saudi-Arabien ja vielleicht so im Kopf hat, dass sie die unbedingt tragen müssen, aber die Frauen müssen eben den schwarzen Umhang eben tragen. So is it like you feel controlled all the time because there are so limited places you can go, you can meet your friends? It's like, it feels like a narrow place, or is it a wrong way to put it?
No, it's like we have many places to go, but they aren't outdoors. I mean, they're all indoors, enclosed ones. So, and even we can't go, for example, with our friends that are guys over there because we aren't allowed. There are these religious people, they're called the Hay'a Mutawa. They don't allow us to do so. But yeah, there are, I told you before, that the compounds or the coffee shops in the compounds and the bowling centers inside the hotels, we are free to go there with whomever we want, and we can take off the abayas. But in general, yeah, it's limited.
Right? And is it mixed, boys and girls?
No. There is the men's section and there is the family section. If we're going as a family, yeah, we can go, for example, with the sons of my family's, with my parents' friends, or, for example, with the brothers of my friends. Yeah, we can go out if we're as a group, but only, for example, one guy and one girl together, no, it's not allowed.
Also sie sagt ganz klar, es gibt schon viele Orte, wo sie hingehen können, aber es sind alles Orte, die eben indoor sind, die sind nicht draußen. Da können sie dann schon hin. Und sie sagt eben, es ist auch möglich, in der Gruppe Jungs und Mädels unterwegs zu sein, aber ein Junge, ein Mädchen, das würde eben nicht gehen. So how do you get to know boyfriends or male friends or whatever? How does that work?
According to me, it's like the sons of my mother's friends or my father's friends or the brothers of my friends that I know, because in general here our schools aren't mixed. Since grade 3, they are separated, girls alone and guys alone. And of course, in the internet, the government doesn't control the Facebook and the Instagram and those social media stuff. So we can freely talk to whomever we want and get to know whoever we want.
Also sie sagt, ein Gutes ist, dass die Regierung die ganzen Social-Media-Dienste wie Twitter und Instagram eben nicht kontrolliert. Und sie sagt aber, also da kann man jeden kennenlernen. Und sie sagt natürlich, ansonsten sind es dann die Söhne von anderen Familienmitgliedern, sei es Geschwister der Eltern oder sowas, die man dann eben kennenlernt. Und im kommenden Jahr würde sie gerne nach Deutschland zum Studieren kommen. Gesundheitsmanagement, hat sie mir erzählt, oder Ernährung würde sie gerne studieren. Sena Haddad, 18 Jahre. Und wir sollten dann dafür sorgen, dass sie ihre Meinung von uns behält, die sie hier gewonnen hat. Ein paar Mal war sie nämlich schon hier, insgesamt 4 Mal, weil sie auch Verwandte hat. In Hamburg, in Düsseldorf und natürlich in Köln. Und ich vermute, da hat sie diesen Eindruck hier gewonnen.
Die Leute sind sehr schon dort, sehr freundlich und ja, ich liebe Deutschland.
Wir schauen auf Saudi-Arabien, Sand im Getriebe. Wir schauen mal, ob das noch so läuft, wie sich das Land das eigentlich vorstellt. Und es ist so ein bisschen wie immer, je genauer man hinschaut, desto komplizierter wird es eigentlich. Also auf der Ebene 1, auf der ganz großen Ebene, ist es so, dass 1,6 Milliarden Menschen Muslime auf der Erde sind. Das sagt noch nicht ganz so viel aus, denn die Unterrichtungen können dann wieder sehr unterschiedlich und diffizil sein. Also die einen betonen zum Beispiel, dass sie in der Tradition vom Propheten Mohammed stehen. Die anderen sagen, dass der Nachfolger des Propheten in direkter Linie vom Vetter Mohammeds abstammen muss. Und das ist schon kompliziert genug, wenn man es jetzt mal versuchen sollte zu wiederholen. Von den etwa 30 Millionen Einwohnern in Saudi-Arabien gehören etwa 3/4 zum Wahhabismus. die Radio-Wissen-Reporterin, meine Kollegin Nora Hespers. Du hast mit der Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag gesprochen und hast mal so ein bisschen versucht zu ergründen, was denn Wahhabismus eigentlich ist und wie er auch den Alltag der Menschen beeinflusst. Wie viel schlauer bist du geworden?
Naja, zumindest insofern, dass ich erkannt habe, dass es gar nicht so einfach zu erklären, ohne gewisse Grundlagen zum Thema Islamwissenschaften, hast du ja eben schon ausgeführt. Aber grob kann man schon mal sagen, es gibt zwei Hauptrichtungen im Islam, den sunnitischen und den schiitischen Islam. Der Wahhabismus gehört zur sunnitischen Strömung, hat mir die Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag erklärt.
Es gibt ja sozusagen im Islam per se verschiedene Rechtsquellen. Das sind vor allem der Koran und die Überlieferungen vom Propheten, die sogenannte Sunna. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Instrumente, mit denen man dann in den Jahrhunderten nach dem Propheten versucht hat, verbindliche, islamisch valide Regeln zu finden. Und da haben sich vier Haupttraditionen innerhalb des sunnitischen Islams herausgebildet.
Und eine davon ist die hanbalitische Rechtsschule und die vertritt eine besonders rigide Auslegung des Islam.
Wenn wir da tatsächlich jetzt mal mitgehen, kannst du ungefähr sagen, was rigide Auslegung bedeutet?
Na, das bedeutet, dass sich Muhammad ibn Abd al-Wahhab, der Gründer des Wahhabismus, bei seiner Interpretation des Islam vor allem von ganz alten Auslegungen hat inspirieren lassen. Der Wahhabismus ist vergleichsweise jung eigentlich, wird erst seit 1731 propagiert, aber die Interpretationsgrundlage, die stammt von Gelehrten des 14. und 15. Jahrhunderts und eben auch von Ahmad ibn Hanbal, also dem Begründer der hanbalitischen Richtung. Und der hat im 8. Jahrhundert gelebt und war der Meinung, dass diese alten Regeln ausreichen müssten, um moderne Probleme zu lösen. Zu den modernen Problemen gehört zum Beispiel der Umgang mit modernen Medien, also Fernsehen zum Beispiel oder soziale Netzwerke. Und das sind Dinge, die machen uns schon zu schaffen. Ich frage mich, wie man die mit Regeln lösen will, die irgendwann zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert aufgestellt wurden.
Wenn man dann aber mal nach heute schaut, heißt das, dass diese Interpretation von Al-Wahhab auch Grundlage für Gesetze geworden sind?
Ja und nein. Also diese religiösen Regeln sollen ja zunächst mal das Zusammenleben in einer Gemeinschaft regeln. Das sind also nicht direkt Gesetze im rechtlichen Sinne, sondern Verhaltensregeln, die aber natürlich Einfluss auf die Gesetzgebung haben, sagt Ulrike Freitag.
Also daran hängen dann zum Beispiel Entscheidungen von Richtern oder auch Empfehlungen an die Gläubigen, wie sie sich zu verhalten haben, auf die sich dann wiederum diejenigen, die in dieser Rechtsschule aktiv sind, beziehen können, wenn sie ihrerseits vielleicht mit neuen Problemen konfrontiert sind.
Was daran ein wenig schwierig ist, selbst das ist ja mitunter Auslegungssache, denn da kommt es ja zum Beispiel auch darauf an, wie sehr sich ein Richter oder Gesetzgeber, in dem Fall eben der König von Saudi-Arabien, von diesen religiös motivierten Empfehlungen abhängig macht.
Jetzt waren wir so ein bisschen auf der abstrakten Ebene unterwegs. Kannst du uns ein konkreteres Beispiel geben, an dem man es ein bisschen nachvollziehen kann?
Ja, und zwar eins, von dem ich doch ein bisschen überrascht war, denn auch wenn der Wahhabismus natürlich Einfluss auf das öffentliche Zusammenleben hat, gibt es keine Grundlage für die Regel zum Beispiel, dass Frauen in Saudi-Arabien nicht Auto fahren dürfen, hat mir Ulrike Freitag erklärt.
Man kann keineswegs alles vom Islam und auch nicht alles von der wahhabitischen Interpretation des Islam ablesen. Weder im Koran noch beim Propheten steht irgendetwas zum Autofahren. Im Gegenteil, es gibt feministische Interpretationen, die sagen, naja, also gut, die Lieblingsgattin des Propheten Aisha ist Kamel geritten, also werden Frauen ja wohl auch Autofahren dürfen. In anderen Worten, das ist etwas, was auf beduinische Traditionen zurückgeht, die aber sozusagen immer wieder anerkannt worden sind im Islam und zwar auch in unterschiedlichen Rechtsschulen als Teil der Tradition.
Also, dass Frauen in Saudi-Arabien aber trotzdem nicht ans Steuer dürfen und dafür auch bestraft werden, kommt daher, dass der ehemalige König und auch einige Islamgelehrte der Ansicht sind, die saudische Gesellschaft ist einfach noch nicht bereit für autofahrende Frauen.
Jetzt ist es ja so, wir sprechen häufig, auch wenn wir in anderen Medien von Saudi-Arabien lesen oder hören, darüber, dass Rechte von Frauen eingeschränkt werden. Wie sieht das denn bei den Männern aus? Sind die frei oder gibt es auch da Einschränkungen?
Naja, die trifft das natürlich auch. Die müssen sich auch an Regeln halten, aber eben anders. Zum Beispiel müssen die, wenn die sich keinen Fahrer für ihre Frau leisten können, einen Großteil ihrer Zeit damit verwenden, die weibliche Verwandtschaft von A nach B zu kutschieren. Und das gerät oft auch außerhalb des Blickfeldes, sagt Ulrike Freitag, die stehen extrem in der Verantwortung.
Es ist im Islam in diesem Fall tatsächlich vorgeschrieben, dass der Mann für das Haushaltsaufkommen aufzukommen hat. Jetzt arbeiten in Saudi-Arabien viele Frauen. Das Ergebnis ist, die Männer müssen die Haushaltskosten tragen, die Frauen haben ihr Einkommen für sich selber. Männer müssen natürlich im Augenblick das Haus kaufen, das Haus einrichten, die Frau kleiden, die Kinder kleiden, die Schule zahlen, das Essen zahlen, den Fahrer für die Frau unter Umständen zahlen. Also ne, das ist auch eine erhebliche Belastung für Männer. Ich will jetzt gar nicht dieses Geschlechtstrennungsmodell verteidigen, aber ich möchte tatsächlich darauf hinweisen, dass das auch für Männer Schwierigkeiten aufwirft.
Und gerade das Geldthema wird in Saudi-Arabien derzeit ausführlich diskutiert, weil, und da sind die Männer dann doch wieder eher privilegiert, im Falle einer Scheidung Frauen nichts davon haben, wenn sie während der Ehe zum Beispiel doch ihre Kohle in die Familie gesteckt haben.
So viel zum Thema ehelicher Zugewinn. Eine Konfession, der Wahhabismus, prägt die Gesellschaft in Saudi-Arabien. Nora Hespers hat es zusammengefasst. Und sollte der Fall sein, dass ihr das nicht alles habt behalten können, dann könnt ihr das bei der Homepage, auf unserer Homepage nachlesen, dradiowissen.de. Oder ihr schreibt uns bei Facebook einfach die Antwort auf die folgende Frage: Auf welcher rechtlichen Grundlage können Frauen möglicherweise in Saudi-Arabien doch Auto fahren? Stichwort Kamelreiten. Wir gucken auf Saudi-Arabien. Manchmal ist das schwierig. Also wenn ich gucke, was ich heute am Schreibtisch gemacht habe, ich habe Wikipedia-Einträge gelesen, mehrere Sprachen, also zumindest Deutsch und Englisch, habe Agenturen zu den aktuellen Ereignissen im Land in Saudi-Arabien gelesen und mit Kollegen gesprochen, zumindest da auf Erfahrungswissen mal zurückgreifen. Und genau das würde ich jetzt auch gerne tun. Carsten Kühntop ist ARD-Korrespondent, momentan in Kairo, war viel im Nahen Osten unterwegs. Herr Kühntop, wenn wir mal auf Saudi-Arabien schauen, wie reist man denn zum Beispiel in dem Land überhaupt?
Also als Tourist können Sie eigentlich gar nicht reisen. Zumindest derzeit nicht. Ich war vor 5 Jahren im Urlaub mal dort, bin 2 Wochen lang kreuz und quer gefahren. Das ging nur, weil ich mit einer Reisegruppe unterwegs war, die einen Partner auf der saudischen Seite auch hatte. Das war alles staatlich sanktioniert. Individualtourismus war auch damals nicht möglich. Und mein Eindruck ist, dass derzeit eigentlich auch keine Touristenreisen nach Saudi-Arabien möglich sind. Sie brauchen also ein Visum zum Beispiel als Geschäftsreisender oder Sie brauchen ein Visum als Journalist. Letzteres ist sehr schwer zu kriegen.
Das wollte ich gerade fragen. Das ist wahrscheinlich die erste Hürde. Und ist das so klassisch embedded, also dass man jemanden von saudi-arabischer Seite an die Hand kriegt, der einem dann genau das zeigt, was man sehen darf?
Ich glaube nicht unbedingt. Man hat auch nicht so große Probleme, wenn man zum Beispiel für eine Zeitung unterwegs ist oder fürs Radio. Schwieriger ist es dann für Fernsehjournalisten, denn die sind ja deutlich sichtbar sozusagen als Team überall unterwegs und die brauchen im Prinzip für alles, was sie drehen wollen, eine separate Drehgenehmigung.
Jetzt haben wir bei der Staatsform vergangene Woche natürlich mitbekommen, dass die Monarchie sehr familien ist. Also nach Abdullah kam jetzt Salman, ist Jahrgang 1935, glaube ich. Und ich habe jetzt heute in den Agenturen gelesen, dass er sich auch wieder diesen Titel gegeben hat, Hüter der heiligen Stätten, auf Medina und Mekka damit auch geht. Warum kann sich so eine Familie über knapp 100 Jahre dermaßen stabil an der Macht halten?
Also in Saudi-Arabien ist im Prinzip, wenn Sie so wollen, geschichtlich gesehen aus einem Pakt hervorgegangen zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Dieser Pakt, der wurde geschlossen Mitte des 18. Jahrhunderts zwischen dem Führer des Clans der Saud, das war ein gewisser Mohammed ibn Saud, und einem fundamentalistischen Prediger, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Die haben sich beide damals zusammengetan. Der Prediger hat unterstützt, dass Saud den Herrschaftsbereich für seinen Clan ausbreitet und umgekehrt durfte der Prediger dann in diesem Herrschaftsbereich seine Lesart des Islam durchsetzen. Dass sich das zusammengetan hat, weltliche und geistliche Macht, das ist im Prinzip das Geheimnis dieses Erfolgs des saudischen Königshauses. Und das bedeutet eben auch, dass der König, der Saudische, eine religiöse Legitimität hat. Wir dürfen nicht vergessen, Saudi-Arabien ist das Ursprungsland des Islam.
Das heißt auch im Klartext, also das, was wir hier kennen, Trennung von Staat und Religion, das ist genau da nicht gegeben. Und damit hat man einen großen Einfluss, sowohl weltlich als auch geistlich, auf viele Bereiche der Gesellschaft. Oder warum festigt das so sehr?
Ja, es ist in der Tat so, dass es keine Trennung gibt zwischen Staat und Religion. Es gibt zwar seit 1992 ein Grundgesetz, das aber lediglich nur regelt, wie die Regierung funktioniert. Alles andere wird im Prinzip durch den Koran bestimmt, durch die Scharia, durch Traditionen, durch Gewohnheitsrecht. Also wenn Sie zum Beispiel Richter werden wollen, dann müssen Sie die Religionsgrundlagen studiert haben. Der Großmufti von Saudi-Arabien, das ist gleichzeitig der Vize-Justizminister des Landes und er gilt als der höchste Religionsgelehrte. Das ist also für die Saudis nicht zu trennen, Staat und Religion.
Heißt das auch, wenn wir mal auf so einen Schlüsselfaktor gucken, den man in westlichen Zivilisationen häufig hat? Also bei uns sagt man immer, ein Indikator ist, wie gut ist eine Bildung in dem Land? Setzt sich das dann auch so durch, dass Bildung von den geistigen Dingen, die vielleicht eine herrschende Klasse durchgereicht haben will, an die Bevölkerung geprägt ist? Also dass man die Inhalte lernt, damit so eine geistige Klasse erhalten bleibt, oder ist das jetzt zu naiv gedacht?
Ja, es ist sicherlich schon so, dass wenn Sie die Religionsgrundlagen studieren wollen, dass dann Saudi-Arabien dafür ein guter Platz ist. Das ist keine Frage. Aber Sie können in Saudi-Arabien an den Universitäten dort auch alles andere studieren. Männer und Frauen studieren allerdings getrennt. Unterrichtet wird in der Regel auf Englisch. Man weiß mittlerweile, dass es ist mittlerweile so, dass mehr als jeder zweite Absolvent eine Frau ist. Das war vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ganz anders. Und man weiß auch, dass die Absolventinnen besser sind als die Männer mittlerweile, zeigen aktuelle Studien. Das Problem ist, dass für viele Absolventinnen der Weg danach häufig nur in die Familie führt, auch wenn immer mehr Frauen mittlerweile arbeiten.
Das ist zumindest ein Trend. Den Carsten Kühntop beschreibt, ist unser Korrespondent im Nahen Osten und kurz nach 7 nochmal für uns da. Dann gucken wir auch so ein bisschen auf die aktuelle Lage. Ich habe mich zum Beispiel immer wieder auch gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein Staat wie die USA Verbündeter von Saudi-Arabien ist und das über Jahrzehnte gut funktioniert. DD Radio Wissen Redaktionskonferenz, Sand im Getriebe. Die Website Middle East Eye hat eine Gegenüberstellung neulich veröffentlicht zwischen dem Islamischen Staat auf der einen Seite und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Und zwar in Bezug auf Verbrechen und deren Strafe. Und das liest sich relativ gleich. Also für Gotteslästerung, Homosexualität und Verrat gibt es die Todesstrafe. Ehebruch gibt Tod durch Steinigung und Fremdgehen, also ohne Trauschein, gibt immerhin 100 Peitschenhiebe und so weiter. Was das zeigen soll, ist, wie heftig auch die Strafen in Saudi-Arabien sind, und zwar im Namen der Religion. Die Radio Wissen Redaktionskonferenz Saudi-Arabien, Sand im Getriebe. Ich bin Sven Preger und werde euch zeigen, unter anderem im Laufe der nächsten Stunde, welche Rolle auch Deutschland in Saudi-Arabien spielt.
Es ist wirklich so, dank der deutschen Ingenieure ist das alles so schön da organisiert worden.
Saudi-Arabien, so ein bisschen Sand scheint ins Getriebe zu kommen. Also Deutschland, wenn man das mal auf der geschäftlichen Ebene sehen will, will keine Waffengeschäfte mehr mit Saudi-Arabien machen. Der Waffenexporteur Rheinmetall hat dazu in den vergangenen Tagen, oder heute habe ich in Agenturen gelesen, gesagt, es gab bislang eh kaum nennenswerte Aufträge von Saudi-Arabien, mit der kleinen Einschränkung, dass dabei nur die deutschen Unternehmen von Rheinmetall gemeint waren, nicht die Töchter im Ausland. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir verdienen auch als Land oder Unternehmen in Deutschland Geld damit. Umgekehrt nehmen wir natürlich ganz gerne auch das Öl aus Saudi-Arabien. Carsten Kühntop ist Korrespondent für die ARD, momentan in Kairo, lange und viel im Nahen Osten. Herr Kühntop, wenn Öl weiterhin so die Einnahmequelle Nummer 1 in Saudi-Arabien ist, kommt denn das Geld in der gesamten Bevölkerung dann an oder gibt es eine kleine reiche Schicht?
Also dieser Mythos, dass die Saudis so stinkend reich seien, das ist, glaube ich, wirklich ein Mythos. Denn 20 Millionen Saudis gibt es. Das ist ein viel größeres Land, als es diese kleinen Ölmonarchien, die kleinen Nachbarn sind, wie Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, das, was das Land einnimmt, muss natürlich auch unter viel, viel mehr Menschen verteilt werden. Wenn Sie sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ansehen, da ist das saudische pro Kopf Bruttoinlandsprodukt die Hälfte dessen, was es bei uns in Deutschland ist. Und es ist gerade mal ein Viertel dessen, was es in Katar ist. Also das muss man wirklich relativieren.
Das heißt, es gibt ein paar reiche Familien oder eine kleine Oberschicht und der Rest ist eine, in Anführungszeichen, jetzt mal normale Gesellschaft mit verschiedenen Berufen, oder wie stelle ich es mir vor?
Also wirtschaftlich gesehen ist es klar, alles hängt vom Öl ab. Die Wirtschaft basiert im weitesten Sinne auf allem, was mit Öl und mit Gas zu tun hat. Darauf ist man spezialisiert. Saudi-Arabien verfügt über ein Viertel der bekannten Erdölreserven der Welt. Das geht noch eine ganze Weile so weiter. Wie lange ist die große Frage? Man will sich vom Öl wegdiversifizieren, wirtschaftlich gesehen. Ein Vorbild wäre natürlich Dubai. Also Dubai ist in Richtung Tourismus gegangen, ist eine Handelsplattform, ist ein Luftdrehkreuz, ist für Firmen aus allen möglichen Richtungen ein toller Wirtschaftsstandort, ist ein Finanzzentrum. Das Problem ist bloß, Dubai hat sich dafür völlig geöffnet. Saudi-Arabien hingegen ist nach wie vor im Wesentlichen dicht, ist zu. Das heißt, da fällt Diversifizierung dann entsprechend schwer.
Glauben Sie, dass das auch so bleiben wird oder dass jetzt vielleicht auch genau aus den Überlegungen, die Sie gerade geschildert haben, ein bisschen Bewegung, damit Öffnung irgendwann einhergeht?
In absehbarer Zeit glaube ich das nicht, denn es gibt noch keinen, oder der wirtschaftliche Druck ist noch nicht hoch genug. Man kann eben auf viele Jahre noch hinaus sehr viel Geld mit dem Öl verdienen. Man kann die Subventionen, die man in allen möglichen Bereichen zahlt, womit natürlich auch so ein bisschen Grundzufriedenheit hergestellt wird in der Bevölkerung, das kann man auf hohem Niveau weitermachen. Das Haushaltsdefizit ist so hoch in diesem Jahr wie noch nie zuvor, aber dann hat man schlicht in die Schatulle gegriffen mit dem Ersparten. Garten und hat es dann aufgefüllt, dieses Loch. Und das Ersparte, das beträgt etwa 700 bis 800 Milliarden US-Dollar. Man kann also, selbst wenn die Ölpreise so niedrig bleiben wie derzeit, kann man das in etwa noch 10 Jahre so weiterlaufen lassen.
Sie haben vorhin erzählt, dass auch an den Universitäten, also Männer, Frauen auch beide studieren, auch wenn die Frauen dann teilweise nicht in die Berufe gehen, spiegelt sich das denn schon an den Universitäten wieder, dass da einfach auch diversifiziert schon ausgebildet wird? Oder hängen da auch noch viele, ich weiß nicht, ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, also die viel mit Öl und Gas zu tun haben?
Ja, klar, das ist das, was auch an saudischen Universitäten sehr wichtig ist, keine Frage. Muss aber auch zugeben, ich bin kein Experte für das Bildungswesen. Es gibt eine Uni, die wirklich bemerkenswert ist, die hat der verstorbene König Abdallah damals gegründet, die König Abdallah Universität für Wissenschaft und Technologie. Da studieren Frauen und Männer zusammen. Das ist die einzige Uni im Land, wo das passiert. Und diese Uni ist gedacht als ein Forschungszentrum, das international vernetzt ist in alle Richtungen. Das ist so etwas wie ein Leuchtturm sozusagen. Und ich glaube schon, dass der König damals auch im eigenen Land gegenüber den Konservativen zu Hause zeigen wollte, in welche Richtung es letztlich gehen muss.
Sie haben vorhin gesagt, das habe ich nämlich heute auch nochmal nachgelesen, so 20 Millionen Einwohner, weil ich auch mich gefragt habe, über wie viele Menschen reden wir denn eigentlich? Und ich habe, zumindest sagt Wikipedia das, gesehen, dass die Gesellschaft insgesamt ziemlich jung ist. Ist es denn nicht so, dass die jungen Leute dann auch raus wollen, auch mal ins Ausland und dann, wenn die zurückkommen, vielleicht auch eine Öffnung der Gesellschaft durchkommt? Oder wie ist da so Ihr Eindruck?
Das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Viele Saudis gehen ja raus zum Studieren und die allermeisten dann in die USA. Sehr beliebt. Die USA ist, glaube ich, das Top-Ziel für junge Saudis, wenn es ums Studium geht. Und dann kommt man nach Hause wieder zurück und lebt in der Gesellschaft, so wie man sie kennt und auch schätzt. Das schließt sich nicht aus. Zumal nirgendwo sonst so viele soziale Netzwerke im Internet benutzt werden wie in Saudi-Arabien. Also die Saudis sind untereinander top vernetzt und auch mit dem Ausland letztlich top vernetzt über die sozialen Netzwerke. Das Lebensgefühl ist also in Saudi selbst nicht unbedingt eines, dass man sagt, man wäre abgeschlossen. Aber auch der Saudi braucht manchmal Urlaub vom Ich, was man da macht. Man fährt zum Beispiel nach Bahrain, geht einfach, muss man nur mit dem Auto über eine Brücke. Man kann sich dann in Bahrain zum Beispiel betrinken bis zum Abwinken. Oder man fliegt in Libanon, da kann man auch richtig über die Stränge schlagen. Also wenn das Leben zu Hause, das ja noch sehr von beduinischen Traditionen zum Beispiel geprägt ist, von der Familie geprägt ist, wenn einem das wirklich zu eng, zu familiär geworden ist.
Wie sieht es mit Ausländern im Land aus? Also wir haben ja in Deutschland und vielen in europäischen Ländern die ganzen Zuwanderungsdebatten. Wie handelt das so ein Land wie Saudi-Arabien?
Das sind etwa 8 Millionen, Pi mal Daumen, etwa 8 Millionen Ausländer, die in Saudi-Arabien leben, also neben den 20 Millionen Saudis. Die Saudis sind anders als die Kataris zum Beispiel immer noch in der guten Situation, die Mehrheit zu sein im eigenen Land. Und diese Ausländer, das sind zum einen White-Collar Professionals, also Top-Ingenieure aus Deutschland oder Irland oder was weiß ich woher. Aber es sind eben natürlich auch philippinische Haushaltshilfen. Es sind Inder, die Middle Management machen auf einer mittleren Ebene. Es sind Pakistaner, die einfache Arbeiten machen. Man weiß, dass man diese Menschen braucht. Es gibt seit einigen Jahren ein Programm, es gibt ein Gesetz, wo vorgeschrieben ist, dass Unternehmen den Anteil der Saudis an der Belegschaft erhöhen müssen auf 75%. Das ist das Ziel. Schwierig zu erreichen. Es gibt auch immer wieder Ausnahmen, weil letztlich alle wissen, es geht einfach nicht ohne die Ausländer.
Das Öl ist noch da, die Ausländer momentan aus und trotzdem ist es so, dass Saudi-Arabien sich wahrscheinlich nicht unbedingt öffnen wird. Carsten Kühntopf war das ARD-Korrespondent in Kairo. Vielen Dank für das Gespräch. Lucius, Turn It Around in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Saudi-Arabien, ein bisschen Sand im Getriebe. Die Idee ist eigentlich gut in zweierlei Hinsicht. Also erstens ist Reisen eine gute Idee, um anderen Menschen und Kulturen ein bisschen näher zu kommen und die besser zu verstehen. Und zweitens ist Helfen eine gute Idee, wenn es denn wirklich notwendig ist. Und genau das hat Stefan Bauer gemacht als Rettungssanni. Und meine Kollegin Nora Hespers hat mit ihm gesprochen. Frage Nora, wie war sein Alltag in Saudi-Arabien?
Auf jeden Fall ein völlig anderer und ein viel krasserer Arbeitsalltag, als das hier in Deutschland der Fall ist. Wer hier als Rettungsassistent arbeitet, der macht vor allem dann viel Krankenfahrten. Also der wird halt zum Beispiel gerufen, wenn Menschen einen Herzinfarkt haben, wenn alte Menschen ins Krankenhaus müssen oder kranke Menschen, wenn es Unfälle mit leicht bis mittelschwer Verletzten gibt oder ähnliches. Da sind natürlich auch krasse Einsätze dabei, aber die überwiegen eben nicht. Und das sieht in Saudi-Arabien ganz anders aus. Da sind 80% der Einsätze sogenannte Trauma-Einsätze. Also da geht es wirklich um krasse Unfälle, Opfer von Gewaltverbrechen und ähnliches. Das hat man Stefan Bauer in einem Vorbereitungsseminar auch erzählt, aber vor Ort ist das einfach nochmal was ganz anderes.
Da kann man jemanden, glaube ich, nicht drauf vorbereiten. Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit einem Soldaten, der irgendwo in einem Kriegsgebiet im Einsatz ist. Man kann versuchen, die Leute darauf vorzubereiten, aber man erlebt so extreme Dinge. Die erleben dort so konzentriert innerhalb von einem Jahr das, was ein Rettungsdienstmitarbeiter hier vielleicht in seinem ganzen Berufsleben erlebt. Und das erleben sie in 12 Monaten. Das ist sehr heftig.
Und das war eben so heftig, dass Stefan nach der Zeit in Saudi-Arabien seinen Job an den Nagel gehängt hat. Und das, obwohl, wie er sagt, das eigentlich sein Traumjob ist.
Tatsächlich ein hoher Preis. Kannst du sagen, was Stefan Bauer vor Ort am meisten zu schaffen gemacht hat?
Dass es ihm so schwer gemacht worden ist, seinen Job zu machen, nämlich Menschenleben zu retten. Und das liegt vor allem an den gesellschaftlichen Regeln dort. Denn das Komplizierte ist, Frauen dürfen zwar als Krankenschwestern arbeiten, aber eben nur im Krankenhaus zum Beispiel. Die dürfen nicht draußen rumfahren. Stefan darf draußen rumfahren, aber er darf eigentlich nicht zu den Frauen ohne die Erlaubnis des Mannes. Und schon gar nicht darf eine Frau in Gegenwart eines Fremden unbekleidet sein. Und das führte oft zu solchen Situationen.
Für jede Maßnahme, die gemacht wurde, musste man dem Ehemann erklären, was wir jetzt machen. Und er hat dann sein Okay oder eben auch nicht gegeben. Und man musste dann alles immer und wieder erklären und begründen. Und das in einer Situation, wo teilweise jede Sekunde zählt. Ja. Und da kommt man schon ganz schnell an seine Grenzen. Und da habe ich an mir auch selber gemerkt, dass es mit der Zeit dieses Diskutieren leid wurde. Bin dann irgendwann auch sauer geworden und habe einen recht harschen Ton dann auch an den Tag gelegt. Und irgendwann merkt man, das bringt aber auch nichts. Und dann resigniert man und sagt, gut, wenn du nicht möchtest, unterschreib hier eine Behandlungsverweigerung und dann gehe ich wieder.
Und das ist dann halt wirklich hart. Dein Job ist es, Leben zu retten. Du willst helfen, du kannst es auch, aber du darfst es nicht. Und immer wieder sterben dann teilweise auch vor deinen Augen Menschen.
Ich finde, wenn man ihn jetzt erzählen hört, dann hört man so jenseits dessen, was er erzählt, auch so seinem Tonfall an, dass so Verzweiflung, Trauer, Frust, das spielt ja alles so auf der Subtextebene eben mit. Wie war denn so Zusammenarbeit mit den saudischen Kollegen für ihn? Haben die diesen Frust verstanden? Oder manchmal ist es ja so als Teil der Gesellschaft, dass man es gar nicht verstehen kann, was jemand von außen so wahrnimmt.
Naja, am Anfang ist der Stefan Bauer auf jeden Fall vor Wände gelaufen, aber er sagt, sie haben viel diskutiert und irgendwann gab es eine Art, ich will nicht Einsicht sagen, weil es klingt so ein bisschen überheblich, aber Verständnis für seine Sicht der Dinge.
Im kleinen Rahmen konnte ich schon Dinge bewirken und beeinflussen und auch zum Positiven ändern, aber im Großen und Ganzen fühlt man sich da irgendwo ohnmächtig.
Also die Zusammenarbeit war gut, aber das System, in dem er sich bewegen musste und die Umstände, die haben ihm einfach echt zu schaffen gemacht.
Jetzt ist er zurück, hat den Job gequittet. Wie denkt er rückblickend über die Zeit in Saudi-Arabien?
Also er sagt, dass er es zwar nicht bereut, dass er das gemacht hat, aber mit dem Wissen von heute würde er das nicht nochmal machen. Und trotzdem, und das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen symptomatisch für das, was wir heute schon gehört haben hier, hat er auch richtig positive Erinnerungen an die Zeit.
Also es war nicht alles schlecht dort unten. Die Freundschaft, die Herzlichkeit von den Einheimischen mir gegenüber war ungemein groß. Anfangs waren sie natürlich auch sehr skeptisch. Da kommt jemand aus Deutschland, den kennen wir nicht. Und ja, es hat sich da wirklich eine Freundschaft entwickelt, dass man fast sagen könnte, die haben mich in ihre Familien mit aufgenommen. Also ich bin nach Hause eingeladen worden zum Essen. Wir haben auf den Rettungswachen zusammen gegessen und hatten eine ganz, ganz tolle Zeit.
Und das zeigt halt neben diesen Extremsituationen, gehört eben auch ein sehr herzliches Miteinander zum Alltag in Saudi-Arabien. Und es klingt tatsächlich ein bisschen verrückt.
Stefan Bauer hat diese Widersprüche ganz konkret erlebt. Danke, dass er es uns erzählt hat. Danke, Nora, dass du ihn aufgetan hast. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Mittwochabend, Sand im Getriebe, Saudi-Arabien. Das Glaubensbekenntnis, das rituelle Gebet, die Armenabgabe ist die 3. Und Fasten zu Ramadan, das ist die 4. Und dann fehlt noch eins. Und das eine, was noch fehlt, das führt uns nach Saudi-Arabien. der Hadsch, die islamische Pilgerfahrt. Für Fadime Eroglu war der Hadsch besonders wichtig. Sie ist Hauswirtschafterin in einem Münsteraner Krankenhaus und hat den Hadsch vor 5 Jahren ungefähr absolviert. Ich habe heute Nachmittag mit ihr sprechen können und habe sie gefragt, warum war Ihnen das so wichtig, den Hadsch mal in Ihrem Leben zu machen?
Ja, das ist einer der 5 Säulen, also einer der Pflichten für Muslime, die sich dann finanziell das sich dann auch schaffen. Und das muss man einmal im Leben einfach auch gemacht haben, am besten im jungen Alter, weil das schon eine anstrengende Reise ist.
Ist das so eine Reise, in der ich in ein normales Reisebüro gehe, meinen Flug buche und dann geht's los? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, es gibt so Agenturen, also muslimische Hadsch-Agenturen oder Pilgerfahrtsagenturen. Man meldet sich dort an und die machen das Ganze organisatorisch einfach.
Was heißt das denn? Wie lange vorher muss ich so eine Planung beginnen und wie funktioniert die?
Also ein halbes Jahr vorher muss man sich schon entscheiden. Dann muss man sich da anmelden, dann muss man die Pässe da einreichen, damit man ein Visum bekommt. Dann muss man sich impfen lassen, dann muss man so eine so einmal oder zweimal so eine Schulung machen über den Ablauf dort und was man so mitbringen muss und ja, klimamäßig, was man darauf achten sollte und so. Solche Sachen wird dann einfach eine Aufklärung. Das ist schon also eine intensive Vorbereitung auch.
Jetzt gibt es ja manche Reisen, also impfen oder ein bisschen informieren. Vorher muss ich mich bei anderen Reisen auch. Was gibt es denn so an Besonderheiten, was Sie in diesen Schulungen gelernt haben?
In den Schulungen haben wir zum Beispiel gelernt, was für Kleidung wir mitbringen sollten, welche Schuhe, weil man läuft da sehr lange mit der Gruppe zusammen, dass man auch wirklich gute Schuhe hat, zum Beispiel welche Pflichten man dann hat und dass man zum Beispiel, man muss zum Beispiel eine Seife mitbringen, die keinen Geruch hat, zum Beispiel. Das musste man in Gepäcktasche haben, weil das einer von den Pflichten ist, wenn man dort ist, dass man kein Parfüm oder so benutzen darf.
Weil sonst,
das darf in der Seife auch nicht drin sein, zum Beispiel.
Weil sonst, wenn das jeder macht, es einfach zu sehr stinkt, oder was ist der Hintergrund?
Nee, das ist einfach so ein Weihzustand und da muss man einige Sachen dann von einigen Sachen fernbleiben. Zum Beispiel, man darf sich die Nägel nicht schneiden, man darf kein nichts Grünes oder so pflücken, also kein Gras oder nichts vom Baum oder so, nichts abpflücken. Man hat so eine Disziplin so für 6-7 Tage, die man da eingehen muss. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man kein Deo oder Parfüm oder so benutzt. Auch kein parfümiertes Seife dann in dem Sinn auch.
Und ein bequemes Paar Schuhe natürlich, weil man dann einfach doch ein paar Tage läuft.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Man läuft da sehr, sehr. Man wird an den einzelnen Orten auch mit dem Bus hingebracht, aber trotzdem muss man da sehr, sehr, sehr viel laufen. Man hat dann wirklich manchmal sogar Blasen unter den Füßen, weil man so lange läuft. Weil das ist einfach auch eine Reise, was man auch, wo man auch sehr, sehr viel erleben möchte, was man ja vielleicht einmal im Leben auch die Chance hat. Deswegen, also man hat jede Minute dann auch ein Programm da. Man schläft da wenig und hat dann volle Programm da.
Ist das so, dass man direkt einen Flieger einfach nach Mekka nehmen kann und dann geht's los? Oder wie war die Anreise?
Nein, die Anreise geht nach Riad. Dort ist der große Flughafen und von dort aus kommen dann Busse, die dann abholen, die Gruppen. Und dann geht so eine Stunde, so eine Reise bis nach Mekka dann, ja.
Und was passiert dann bei dem Hadsch konkret?
Bei dem Hadsch konkret geht man in einen Weihezustand. Das heißt, man zieht diese weißen Gewänder an. Dann ist das Pflicht, zum Beispiel auf dem Berg Arafat eine Weile dort zu bleiben. Dann ist es dann auch, also es gibt einen Ort, das heißt Muzdalifa. Dort muss man auch eine bestimmte Zeit verbringen. Dann muss man drei Tage nacheinander den Teufel dann mit Steinen bewerfen. Dann muss man nach Mina fahren und zuletzt muss man, bevor man aus dem Weihzustand rausgeht, die Haare kürzen und dann muss man einmal die Kaaba nochmal umkreisen und zwischen Safa Berg und Merwa Berg hin und her eilen. Das sind 8 Punkte, die man dort dann auch verrichten muss.
Über was für eine Dauer reden wir dann insgesamt?
Das ist ungefähr so eine Dauer von 5-6 Tage, die man dann auch in dem Zustand verbringt und auch diese intensive Zeit erlebt. Ansonsten, zum Beispiel, wir sind für 3 Wochen gefahren und ansonsten sind die Zeiten einfach für Besuche da. Aber in diesen 6-7 Tagen ist der Hauptattraktion eigentlich.
Jetzt weiß man zum Beispiel aus deutschen Medien, sieht man immer wieder diese Bilder, die dann, glaube ich, ganz am Ende dieser 8 Stationen sind, wo so viele Menschen auf einmal hin und her laufen.
Ja, genau.
Haben Sie da keine Beklemmung bekommen bei den ganzen Menschen?
Nein, es ist wirklich so, dank der deutschen Ingenieure ist das alles so schön da organisiert worden. Das sind alles Einbahnstraßen, wo man hinfährt oder hinläuft, wo man auch keinen Gegenverkehr oder Gegenläufer hat. Und man ist da in einem Weihzustand, das heißt auch, man ist in an einem Zustand, wo man auch Gebete verrichtet und auch wirklich auch sehr, sehr hohe Achtung auf die Mitmenschen hat, dass man niemanden verletzt und niemanden irgendwas mit jemandem zusammenstößt oder so. Man ist da sehr, sehr sensibel auch in der Hinsicht. Deswegen habe ich auch absolut keine Bedenken gehabt.
Sie haben sich das damals vorgenommen, das ist jetzt gut 5 Jahre her. Wenn Sie heute zurückschauen, haben Sie was in Ihr Leben davon mitnehmen und integrieren können?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein einmaliges Erlebnis, weil wir Muslime beten ja 5-mal am Tag auch in diese Richtung. Es ist eine riesengroße Sehnsucht, auch in einem jeden Muslim dort einmal gewesen und mit lebendigen Augen das auch zu erleben. Und das habe ich dann erlebt und das war einfach ein einmaliges Erlebnis, einfach vor der Kaaba zu stehen, weil wir einfach das immer vom Fernsehen oder aus den Bildern kennen und mit lebendigen Augen das zu sehen, das ist so ein großes Erlebnis, das kann man gar nicht beschreiben. Und ich möchte gerne unbedingt, dass meine Kinder zum Beispiel auch in der nächsten Zeit einfach das auch erleben, weil das einmalig ist.
Das heißt schon auch ein religiöses Ereignis tatsächlich, wenn man da ist.
Ja, natürlich, auf jeden Fall, natürlich. Das ist ein religiöses Ereignis, wo auch ganz viele Muslime auch überall aus der Welt auch so ein bisschen verbindet, wenn man dort ist. Man erlebt ganz, ganz viele Menschen, die man vielleicht nie im Leben sonst sehen könnte.
Fadime Eroglu hat den Hadsch absolviert vor ungefähr 5 Jahren, die islamische Pilgerfahrt, eine der 5 Säulen des Islam, und hat uns davon erzählt. Dafür vielen Dank, die D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz Saudi-Arabien. Tod eines Wandlungsreisenden. Das ist einer der Aufmacher, und zwar zum Tode von König Abdullah. Und zwar die Schlagzeile auf der Homepage von der Zeitschrift Zenit. Das ist eine Zeitschrift für den Orient. Und Daniel Gerlach ist dort Chefredakteur. Herr Gerlach, heißt das so ein bisschen im übertragenen Sinne, König Abdullah von Saudi-Arabien war Fähnchen nach dem Wind?
Nein, er war kein Fähnchen im Wind, aber er war eine sehr schillernde Figur. Und das war natürlich auch eine ganz interessante Projektionsfläche, denn man konnte ihn als Verbündeten gewinnen, aus amerikanischer, aus europäischer Sicht, wenn man sich mit dem arrangierte, was in seinem Land geschah. Und das haben Sie ja in den letzten Minuten auf Ihrem Sender schon ziemlich vielfältig gezeigt, was in diesem Land so los ist. Abdullah, denke ich mal, wird als Person selber überschätzt. Viele haben dann gesagt, er sei ein Stabilitätsanker in der Region. Die saudischen Diplomaten sagen überall immer, naja, wenn wir nicht so stabil wären, dann wäre alles nur noch schlimmer. Ich habe daran gewisse Zweifel. Ich glaube, dass die Person des Königs nicht so viel dazu beigetragen hat, in welche Richtung sich das Land verändert hat. Und das ist sicher auch Teil dieser Monarchie und Teil des Problems.
Sie haben mir vorhin noch erzählt, dass Sie einen Gastkommentar in der Welt geschrieben haben. Das habe ich mal eben noch gegoogelt. Da schreiben Sie, dabei sind unter Abdullah gefährliche Krisenpotenziale gewachsen. Langfristig droht der Zerfall des Reiches. Also da höre ich raus, er ist eigentlich derjenige, der sich nicht genug gekümmert hat um die Stabilität.
Naja, man fragt sich immer so, was ist unser Stabilitätsbegriff? Hm. Wenn Stabilität bedeutet, dass alles immer so sein soll, wie es war und sich einfach immer nur graduell ein Stück weit verändert, dann ist das sicherlich Stabilität. Saudi-Arabien war ein zuverlässiger Partner für internationale Wirtschaftsbeziehungen. Saudi-Arabien hat viel und tut es auch weiterhin viel importiert, pünktlich seine Rechnungen bezahlt, zumindest wenn es die Staatskasse war. Saudi-Arabien hat im Land selber Öl so gefördert, dass es der Weltwirtschaft zu Pass kam, hat manchmal die Förderung reduziert und wieder erhöht. Das konnte es sich leisten. Das heißt, militärisch und rohstofftechnisch konnte man sich sicher auf Saudi-Arabien verlassen. Allerdings hat dieses Land nicht nur unter Abdullah übrigens, sondern auch in den Jahren zuvor eine zum Teil sehr aggressive und auch destruktive Außenpolitik betrieben und hat in der Region, ob man das jetzt der Staat war oder ob es einflussreiche Persönlichkeiten waren, Prinzen und so weiter, auch Milizen und radikale Bewegungen, eine radikale Lesart vor allem des Islams gefördert, was eins der großen Probleme ist, mit denen wir es derzeit zu tun haben. Diese ganzen Dschihadisten, die ganzen radikalen Kräfte in der arabischen Welt, die zum Teil auch die Staaten unterwandert haben, sind auch ein Resultat saudischer Außenpolitik. Und dessen muss man sich immer bewusst sein, wenn man mit dem Land zu tun hat.
Das ist ja tatsächlich das, was auch viel kritisiert wird. Ich habe vorhin so erzählt von dieser Tabelle, die eine Website veröffentlicht hat, also Strafen in Saudi-Arabien und Strafen im Islamischen Staat für gewisse Vergehen. Und es ist relativ identisch. Das heißt, es ist tatsächlich auch die berechtigte Kritik zu sagen, nee, die haben den IS auch unterstützt und dadurch natürlich auch zu einer Destabilisierung in der Region beigetragen.
Ja, Saudi-Arabien hat sich immer als islamischer Staat verkauft, was natürlich in der derzeitigen so einer Situation ein bisschen peinlich ist. Jetzt gibt es einen anderen islamischen Staat, ein anderes Gebilde, das sich islamischer Staat nennt und das auf frappierende Art und Weise zum Teil auch versucht, die Entstehungsgeschichte Saudi-Arabiens nachzuahmen. Durch Eroberungen, durch die Einführung und die Legitimation, durch sehr, sehr radikale, sehr, sehr rückwärtsgewandte Interpretationen des Islams. Und ich glaube schon, dass sich dieser sogenannte Kalif sehr genau angeschaut hat, wie Saudi-Arabien entstanden ist und wie es auch geschafft hat, international Legitimität oder Legitimierung zu erfahren. Die Monarchie in Saudi-Arabien ist ein Königreich, ist eigentlich kein islamischer Staat. Dennoch hat dieses System alles unternommen, um sich diesen Eindruck zu geben, um dieses Bild zu vermitteln, um natürlich gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber auch gegenüber anderen Muslimen in der Region seine Herrschaft in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Und das konnte man natürlich nur dadurch machen, dass man vorgab, nur hier, nur in unserem Land wird der Islam so praktiziert und vom Staat umgesetzt, wie es der Prophet gewollt hat. Das ist natürlich Unfug, aber über die Hadsch, über die wir auch gerade eben gehört haben, über diesen Einfluss in die muslimische Welt, über die vielen Pilger, die dorthin kommen, natürlich die erheblichen finanziellen Mittel, konnte Saudi-Arabien diese Deutungshoheit über den Islam und das, was ein islamischer Staat sein soll, ein Stück weit auch lange Zeit verteidigen.
Jetzt weiß man ja, dass Stabilität, das ist in der EU ja auch so, vor allen Dingen daher kommt, also sagen wir mal, auch, dass es den Menschen gut geht, wenn Länder, die nebeneinander liegen, zusammenhalten. Ist das denn so, wenn man sagt, Saudi-Arabien wollte immer dafür sorgen, dass die Vorhalt oder die Deutungshoheit, hatten wir vielleicht das Wort, dass die dann auch versucht haben, die Länder, die um Saudi-Arabien drumherum liegen, ein bisschen klein zu halten?
Zu klein zu halten und zum Teil auch zu kooptieren. Ich möchte ja nicht sagen, dass Saudi-Arabien nicht ein legitimes Sicherheitsbedürfnis und Sicherheitsinteresse hat. Insofern ist es natürlich klar, dass dieses Land versucht, sich zu verteidigen. Und wenn man sich diese wackelige Basis anschaut, auf der die Monarchie steht, dann ist es auch kein Wunder, denn Legitimitätsprobleme gibt es überall. Minderheiten gibt es. Ein großes Problem für Saudi-Arabien war das Aufkommen und das wachsende Selbstbewusstsein einer anderen Interpretation des Islams, einer anderen Denkschule im Islam, einer anderen Tradition, nämlich dem Schiismus. Der Schiismus ist stärker geworden aufgrund politischer Entwicklungen, dem Sturz von Saddam Hussein und einer Vielzahl von Gründen, die ich Ihnen jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Und für Saudi-Arabien hat sich dieser Schiismus, also diese Schia, was einfach nur eine andere religiöse Richtung
Konfession.
Ist, genau, eine andere Konfession könnte man sagen, hat sich das zum Lieblingsfeindbild erkoren. Einerseits, um natürlich von inneren Problemen auch ein Stück weit abzulenken, andererseits auch durch diese alte, sehr, sehr alte Rivalität mit Iran, der selbst ernannten Führungs- oder Schutzmacht der Schiiten. Und viele schiitische Gruppen leben, das ist ein bisschen weniger bekannt, auch in Saudi-Arabien und zwar an der Küste dort, wo sehr viele Ölvorkommen Saudi-Arabiens liegen. Und mit dieser schiitischen Minderheit befindet sich das Königshaus trotz vieler Appeasement-Versuche und auch immer wieder Kompromisse dauerhaft im Clinch.
Lassen Sie uns zum Schluss einmal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn Sie sagen, es gab gefährliche Krisenpotenziale und so ein bisschen vielleicht muss sich Saudi-Arabien neu positionieren, wie sieht die Zukunft jetzt aus? Also viel ändern wird sich ja unter dem neuen Herrscher nicht oder doch?
Ich hoffe schon. Man versucht immer so astrologisch zu interpretieren, ist dann dieser neue Herrscher eher Reformer oder ist er eher konservativ? Dieser neue Herrscher ist ja gar kein Alleinherrscher. Man redet immer von der absoluten Monarchie, aber letztendlich muss er ja ganz viele Interessen berücksichtigen. Es gibt den Familienrat, es gibt die vielen Prinzen, die auf ihre Art und Weise Anspruch haben, auch Macht auszuüben. Und deswegen ist Saudi-Arabien auch aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der wirtschaftlichen Probleme der eigenen Bevölkerung trotz des Ölreichtums natürlich eigentlich völlig beschäftigt. Was Saudi-Arabien in der Region bisher immer getan hat, war eine verdeckte Diplomatie. Auf der einen Seite hat man sich als Regionalmacht aufgeführt, hat Scheckbuchdiplomatie betrieben, hat versucht ab und zu auch mal Friedensverhandlungen zu führen und die dann entsprechend mit Dollars auch abzusichern. Aber es gab immer diese Schattenpolitik, Schattenaußenpolitik, dass man versucht hat, Einfluss zu nehmen, auch Milizen aufzubauen und wen man vor allem in den Griff kriegen muss, sind sehr, sehr viele reiche Saudis, die Zakat, also religiöse Spenden jedes Jahr abführen und dies an extremistische, radikale, wahhabitische Organisationen in der ganzen Welt tun und damit natürlich eben diese radikale Lesart des Islams befördern, die eigentlich ein Minderheiten-Islam mal war und die wir in der derzeitigen Situation wirklich nicht gebrauchen können.
Auf der einen Seite ist es ein guter Wirtschaftspartner für den Westen gewesen. Auf der anderen Seite hat Saudi-Arabien immer versucht, auch die Deutungshoheit über den Islam zu behalten. Und das große Problem der Zukunft könnte sein, so ein bisschen die reichen Saudis davon abzubringen, die Spenden in extreme Gesellschaften zu stecken, sagt Daniel Gerlach, Chefredakteur von Zenit, Zeitschrift für den Orient. Vielen Dank für das Gespräch. Die Redaktionskonferenz am Mittwochabend, Saudi-Arabien, Sand im Getriebe. Es kann ja sein, dass ihr euch den ein oder anderen Fakt jetzt nicht unbedingt merken konntet. Und als Klausurvorbereitung, die wir dann mit euch schreiben, könnt ihr das Ganze nochmal nachhören. Bei uns auf der Page dradiowissen.de, die Redaktionskonferenz. Und ich bin morgen wieder da. Sven Preger, tschüss, macht euch einen schönen Abend. Am besten mit dem Netz basteln. Jetzt habt ihr eine Stunde was für den Kopf und fürs Nachdenken gehabt oder zwei. Jetzt könnt ihr gleich eine Stunde basteln mit Moritz Metz.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.